Jesus. Ne? Wir haben so viel jetzt gesungen über Jesus und ihn das auch wiederholt und das bestätigt einfach, dass ja, es geht wirklich um Jesus, weil er derjenige ist, der uns zu sich hingezogen hat, nachdem wir in der Gottesferne waren und es geht jetzt um Jesus. Und in ihm haben wir die Fülle. Das werden wir nachher nochmal hören. Das ist mein Predigtthema heute. Du bist begabt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, Gott, der Geber, der ist auch mein Befähiger, der mich fähig macht für Aufgaben. Vielleicht wundert euch das auch, wenn ihr jemanden kennt, der klug ist, der Begabungen hat, zu dem schaut man vielleicht auf und sagt, oh boy, das möchte ich auch können. Ich lese zurzeit ein Buch, eine Biografie von Dietrich Bonhoeffer. Das ist auch ein Buch, was man nicht so schnell durchliest. Aber das ist ein Mann, der Gedankengänge hat, die höre ich mir an und sage, wow, und habe sie dann auch relativ schnell wieder vergessen, weil die kann man gar nicht so festhalten. Das ist schon eine Nummer von dem Bruder in Christus. Und heute, wenn es um Begabungen geht, dann gibt es ja natürliche, von Gott gegebene Gaben. Die sind so unterschiedlich. Ne? Das gibt so vielfältig. Und wie kann man die Begabung erweitern? Indem man übt. Ne? Indem man die Dinge, die man gut kann, auch macht und kann die dann irgendwann einfügen und sich in dieser Weise nützlich machen, unter anderem. Andere sagen natürlich, das schaffe ich nie. Dann wird das auch nichts. Ne? Zumindest ist das schwergängig, wenn ich sage, oder noch schlimmer ist, wenn jemand anders zu dir sagt, das schaffst du nie. Ne? Das haben wir mal erlebt. Und von daher, geht es also um einen Bibeltext. Es ist ein Buch, 2. Mose, ab 25. Kapitel. Und jetzt muss ich sagen, ich habe keine Präsentation. Aber das, was ich so auf dem Herzen habe, kommt aus dem 2. Buch Mose. Ihr wisst, ab 25. Kapitel geht das los, wo Mose zu Gott kommt, auf den Berg steigt und von ihm einen Bauplan bekommt. Unter anderem. Und zwar für sein Volk, für das Volk Israel. Es ist Altes Testament, es ist damals noch etwas anders, aber ich denke, wir werden den Bogen auch bekommen zum Neuen Testament hin. Also diese Begebenheit gehört halt dazu, die man dann wissen muss, dass diese Begegnung durch Mose mit Gott stattgefunden hat. Und es dauerte ziemlich lange. Waren es 40 Tage? Ich meine ja. Und dort werden die ganzen Teile beschrieben, die für die Stiftshütte letztendlich nötig sind. Aber es beinhaltet auch das Erlösungswerk von Jesus. So eine detaillierte Beschreibung, wie das alles angefertigt werden soll, bekommt Mose von Gott. Und ich glaube, wenn Gott dir eine Erkenntnis gibt, ganz persönlich, die wirst du nicht so schnell vergessen, weil das muss sehr einprägsam sein. Das ist ja ein ganzes Buch von Anweisungen und ich frage mich dann manchmal, ja, wer könnte heute so viel aufnehmen? Aber da kommen wir dann später noch zu der Befähigung. Ich werde einfach mal ein paar Sachen aufzählen, die einfach symbolisch schon auf Jesus hinweisen. Zum Beispiel ist da die Rede von, dass Felle, Zeltbahnen gemacht werden aus Ziegenfelle, aus Widderfelle, aus Dachsfelle. Und das hat einen symbolischen Bezug zu dem Charakter von Jesus. Seine demütige Haltung, seine Schlichtheit. Und während er himmlische Weisheit verkündigt, während seiner Zeit auf der Erde, wo Jesus mit den Jüngern und auch zu dem Volk gesprochen hat, da haben die gesagt, hey, ist das nicht der Zimmermann von da hinten? Also Jesus hatte ja eine ganz besondere Fähigkeit, aber diese ganzen Symbole wie die Stoffe und die Teppiche, die da sind, haben einen Bezug schon damals, als Gott das Zelt der Zusammenkunft, heißt das ja, also die Stiftshütte, gebaut hat und angeordnet hat. Zum Beispiel Teppiche aus gezwirnten Byssus. Das ist die fleckenlose Reinheit Jesu. Und dann ist auch interessant, dass diese Teppiche und Decken und was es alles Zeltbahnen, die gewesen sind, die trennen den Vorhof, das Heiligtum und das Allerheiligste ab. Das sind die drei Bereiche in der Stiftshütte, in diesem Zelt der Zusammenkunft. Und dann gibt es da Farben, werden beschrieben. Blauer Purpur, Farbe des Himmels. Jesus ist der Herr des Himmels. Roter Purpur, Zeichen für Königswürde. Jesus ist mein König. Karmesin oder Scharlach, das sind die Farben des Blutes. Ein wichtiger Aspekt in der Stiftshütte, weil ihr wisst, ohne Jesu Blut keine Errettung. Die Übergänge zwischen diesen Abteilungen, von denen ich vorhin sprach, die bestehen auch aus diesen Stoffen, ne, und dieses Karmesin und Purpur und gezwirnten Byssus, was ich sagte. Und das heißt, Jesus ist die einzige Tür, wenn wir zu Gott kommen wollen. Damals symbolisch die Stiftshütte. Jesus ist die Tür. Und wir können aber auch diese verschiedenen Bereiche kennenlernen, die dort sind. Das heißt, ihn mehr erkennen von seiner Herrlichkeit zur Herrlichkeit. Wir haben das vorhin gesungen. Weil in ihm ist alles enthalten. Bei Jesus ist all das enthalten, was wir erbitten dürfen und auch darin wachsen dürfen. Das steht im Kolosserbrief, genau. Somit ist unser Leben nicht statisch, dass wir einmal eine Entscheidung gefällt haben und sagen, so, hier stehen wir, fertig. Jetzt warten wir 80 Jahre, je nachdem, wie alt wir werden, und dann kommt der nächste Schritt. Sondern hier auf Erden ist der Weg mit Jesus lebendig. Das heißt, dass unsere Herzen mehr und mehr mit ihm erfüllt werden dürfen. Dann verstehen wir auch mehr und mehr, was zum Beispiel diese Stiftshütte in seiner Bedeutung ist. Es deutet alles auf einen Erlösungsplan hin, schon für sein Volk Israel, aber darüber hinaus eben auch auf uns. Da gibt es dann die Gerätschaften, die auch eine Symbolik sind. Zelt der Zusammenkunft wird es genannt, und als es dann später alles aufgebaut war, dann kennen wir das als Stiftshütte. Dort, wo Gottes Wort unter seinem Volk wohnte. Da gibt es die Tafeln mit den Gesetzen, die in der Bundeslade eingelegt sind. Interessant, ein Deckel auf dieser Bundeslade, überzogen mit Gold, und dann sind da zwei Engel oder Cherubim sind da aufgebaut. Und interessant, dass Gott gesagt hat, diese Sachen, die gebaut werden, die müssen aus einem Stück sein. Geht das? Das heißt für mich, dass es etwas Vollkommenes darstellt. Wenn Gott etwas macht, dann ist es vollkommen. Auch die Bekleidung der Priester wird in diesen Kapiteln beschrieben, was sie bedeuten. Es ist sehr vielfältig. Gut, jetzt sind die ganzen Teile da, die Gott geboten hat, anzufertigen. Und was passiert jetzt? Kommt da so ein Special Angel, der sagt, und es sei, diese ganzen Sachen? Natürlich nicht. Es geht darum, was ich am Anfang sagte, Begabung, aber auch Befähigung. Und das macht Gott. Er hat dir eine Begabung gegeben, und wenn du ihn bittest für einen Dienst, wird er auch dir Befähigungen geben. Er hat schon deinen Namen bereit. Kann man sagen, ja, du bist gemeint. Der, der Jesus kennst, ist Es gilt für dich. Dann sagst du, ja, das ist ja vielleicht ein bisschen früh, ich bin noch nicht so weit. Das kann man vielleicht in 20 Jahren machen, dann habe ich mehr Erfahrung, dann kann ich vielleicht benutzt werden für Dinge. Aber Gott ist Gott, der kann es so machen, wie er will, weil er kennt dich von Mutterleib an, heißt es. Zu den Namen, die hier gemeint sind, die Gott befähigt hat, zu tun, zu bauen, kommen wir dann gleich noch. Jedenfalls ist es so, dass Mose auf dem Berg war, das Volk hatte sich gelagert, Aaron blieb dabei, das wisst ihr, und hatte ihm die Verantwortung übergeben. Und das Volk blieb im Lager und ja, die spürten vielleicht da oben auf dem Berg bei Mose, da passiert irgendwas, aber eine Uhr hatten sie nicht, aber der ist schon einen halben Tag weg, wann kommt der wieder? Und nach ein paar Tagen weiter haben sie bestimmt öfter gesagt, wann kommt der wieder, was ist da los? Es dauerte ihnen sehr lange, sie wurden ungeduldig. Vielleicht ist das so ähnlich wie bei mir und bei dir, du wartest oder du erwartest die Erhörung deines Gebetes und wenn dann ein, zwei Tage vergangen sind, sagst du, oh, das wird nichts mehr. Dann hat man das schon abgehakt. Also das ist so unsere menschliche Art, dass wir manche Dinge nicht abwarten können. Und was macht man dann? Dann wird man sich anderen Sachen zuwenden. Dann gehen unsere Gedanken irgendwo anders hin und haben nicht mehr diese Erwartungshaltung von Gott. Die haben gesagt, Mose, ist sicherlich was Schlimmes passiert da oben auf dem Berg. Worauf sollen wir jetzt schauen? Ihr wisst, was sie dann gemacht haben, was dann geschah. Durch diese Haltung brach nämlich die Hölle los im Lager, wo das Volk war. Ein Kalb aus Gold. Und dann steht in dem Zusammenhang da, es heißt, sie aßen und tranken und hatten ihren Spaß. Das war dann die Haltung. Aber Gottes Plan war noch nicht zu Ende. Und Mose kam, wie wir wissen, doch wieder. Mose war entsetzt, obwohl Gott schon zu ihm gesagt hatte, da unten im Lager, da ist schwer was los. Ich würde mein Volk am liebsten wegwischen. Später hat Mose dann wieder um Gnade gebeten und Gott hat sich darauf eingelassen und die Dinge sind dann etwas anders gelaufen. Aber das ist diese Haltung gewesen in diesem Lager. Und er nahm daraufhin, heißt es, dieses Zelt der Zusammenkunft aus dem Lager heraus und stellte es außerhalb vom Lager wieder auf. Wo Götzendienst herrscht, da kann Gott nicht wohnen. Jeder, der Gott dann später suchte, der ging aus dem Lager heraus zu diesem Zelt hin, wo er Vergebung empfangen konnte. Ihr wisst um die Opfertiere, das, was später dann als Abläufe dort wichtig war, um wieder mit Gott ins Reine zu kommen. Danach fand ich interessant, dass Mose, heißt es, wieder ins Lager hineinging. Ich will es nicht in Einzelheiten sagen, aber er räumte auf im Lager und es gab viele Tote. Und außerhalb, heißt es, von diesem Lager wurden die Opfertiere dargebracht, um wieder mit Gott ins Reine zu kommen. Ich lese oder ich zitiere aus dem Hebräerbrief, dort steht etwas, dass Jesus außerhalb des Lagers, also außerhalb von Jerusalem, auf Golgatha gelitten hat. Da, wo er für unsere Sünde starb, unsere Sünde mit ans Kreuz nahm, in den Tod hinein und er stand wieder auf. Das sind drei wichtige Dinge, die wir immer wieder wissen müssen. Ne? Wo er starb am Kreuz, unsere Sünde ans Kreuz nahm, über den Tod gesiegt hat und am dritten Tag auferstand. Das ist unsere Botschaft. Er tat es. Warum? Jetzt kommt eine Wiederholung, auch aßen. Und tranken und unseren Spaß hatten ohne Gott, bevor wir Jesus kennengelernt haben. Wir sollten auch hinausgehen und demütigen, zum Kreuz kommen, heißt das oftmals, und sagen, Herr, vergib uns. Vergib mir meine Sünden. Zieh du in mein Leben ein. Und dann ging er durch uns wieder in dieses Lager zurück, da wo die Menschen sind, um die Botschaft, das Evangelium den Menschen zu bringen. Das ist unser Auftrag, das machen wir. Das, was wir erlebt haben, weitergeben zu den Menschen, die ihn noch nicht kennen. Was sagen wir denen? Kriegt die, glaube ich, nicht alle hin, aber neulich sagte Andreas das. Das Erste, was man ihnen sagt, ist, Jesus liebt dich. Jesus ist für dich gestorben. Er hat dir deine Sünden vergeben. Wie war das nochmal weiter? Das war irgendwie so eine... Jedenfalls, er ist auferstanden und du kannst mit ihm leben. Also so in diese Richtung. Aber das Erste ist, wenn du jemanden triffst, Jesus liebt dich. In welcher Formulierung du das machst, ob du es ihm zeigst, ob du es mit anderen Worten sagst. Aber wichtig ist es, dass es vom Herzen herauskommt und Jesus zum Inhalt hat. Und wo ist heute das Zelt? Das ist kein Zelt. Nö. Ich glaube, das heißt, dieses Christus in mir, in uns. Das ist eine ganz neue Behausung. Du bist die Behausung für Gott, für seinen Heiligen Geist und letztendlich auch Mittel zum Zweck. Wer waren jetzt die Begabten, die Befähigten, die Gott auserwählt hatte, um den Auftrag auszuführen? Es gibt da zwei Namen, die kann man gar nicht aussprechen. Und zwar steht das 2. Mose 35, Vers 30 folgende. Bezalel heißt er. Und der zweite, Oholiab. Dieser Bezalel bekam eine Erkenntnis von Gott geschenkt. Und er wurde als Aufseher und Planer für diese ganzen Dinge, die wir vorher schon kurz angesprochen hatten, er wurde darüber gesetzt, um das letztendlich umzusetzen. Und ihm zur Seite war dieser Oholiab, der ebenfalls ein von Gott gegebener, geschenkter, kluger Mann war. Und zwar steht dazu, erfüllt mit Heiligem Geist, Weisheit, Verstand und Können. Für jedes Kunsthandwerk. Waren das nur die beiden? Nein. In dem Zusammenhang steht, und alle, die er dazu begaben möchte oder begabt machte. Und dann kommt ein ganz wichtiger Punkt. Jeden, der ein weises Herz hat, damit sie alles machen, was ich dir, Mose, geboten habe. Also eine Herzensgeschichte. Übrigens, wie die ganzen Bauteile zusammenkamen, das war mir auch eine Frage. Die ganzen Decken und, hast du nicht gesehen, Gold und alles. Die haben ein Hebopfer genommen. Und dieses Hebopfer diente dazu, diese ganzen Sachen dann umzusetzen für die Stiftshütte. Hebopfer ist etwas emporheben. Es ist etwas, ein Geschenk an Gott. Und das galt für jeden, dessen Herz willig war, was ihn antrieb. Das gibt es mehrmals in diesen Kapiteln, immer wieder diese Herzensgeschichte. Es braucht sicherlich praktische Vorbereitung, aber das Herz ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Was dann geschah, war schon krass. Man muss, dieser Bezalel, der hatte eine Begabung zum Beispiel, er sollte aus Leuchter aus Gold bauen, herstellen. Aus einem Stück getrieben. Wie geht das, sagst du vielleicht, ne? Ich muss an unseren Sohn denken, der hatte sich eine Sache ausgedacht, der ist so ein bisschen schöpferisch unterwegs, sage ich mal, und der hat einen 3D-Drucker für sein Projekt benutzt. Das haben die zwar in China gemacht, aber das ist ja heute auch alles möglich. Wo man so langsam denken könnte, ja, wenn man das hätte, so einen Drucker, dann könnte man vielleicht das aus einem Stück irgendwie hinkriegen. Aber Nicht aus Gold. Ich glaube, kein 3D-Drucker wird aus Gold das funktionieren. Also es ist eine nicht vorzustellende Sache, wie befähigt dieser Mann war. Wisst ihr übrigens, wir hören im Moment viel über Israel und ich möchte jetzt nicht die negativen Sachen, die schlimmen Sachen, die dort sind, ansprechen, aber es ging um Firmen aus Israel, wie sie unterwegs sind, was sie innovativ heute schaffen, was sie alles gemacht haben, was in der ganzen Welt Auswirkungen hat, ob das jetzt digital ist oder auch softwaremäßig. Das ist schon sehr interessant, was Gott in sein Volk hineingelegt hat als Begabung. Die richtige Herzenseinstellung, wenn du so zu Gott kommst, dann kann er Dinge tun, oder dann kannst eigentlich, du kannst Dinge tun, die er dir sagt. Dazu gehört eben Jesus, nimm mein Herz, reinige mich, das ist die Voraussetzung, erfülle mich und dann macht Gott das, dass er dir den Heiligen Geist gibt, Weisheit gibt und Erkenntnis, Verstand und Können für jedes Kunsthandwerk. Wow, überfordert? Manche Leute kommen früh zu ihrem Einsatz, wo so etwas passiert im Leben. Und bei anderen dauert es vielleicht etwas länger und es kommt später. Vielleicht hatte ich vorher auch keine Zeit zuzuhören, ne? Dass Gott schon ganz frühzeitig was machen wollte, aber ich war noch nicht bereit, durchaus möglich. Jeder hat einzelne Begabungen. Und da kann ich nicht unbedingt beurteilen, ich kann erkennen, Eike kann das ganz gut oder Noemi das und so, ja. Aber das ist sehr spezifisch, was Gott mit jedem Einzelnen von uns vorhat und macht. Da gehört Kuchenbacken dazu. Die beiden Bäcker sind heute leider nicht da, die aber auch einfach eine Begabung haben und darin wachsen und das machen können. Johann würde ein Haus bauen. Das sind alles so Begabungen, die geschenkt sind. Das kann halt nicht jeder. Und die werden genutzt zu Gottes Werk. Das ist doch ein Geschenk, ne, für mich. Dass wir Jesus dann kennenlernen durften und dass er uns segnet mit den Segnungen, die nötig sind. Ne? Mit den Gaben Gottes Haus bauen, die er gibt. In Römer 12 steht: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, es sei Dienst zum Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der mitteilt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Das geht am besten in Gemeinschaft. Das heißt, auch wir dürfen mit allen reden in der Gemeinde und aufmerksam machen und ermutigen, mit allen reden, die ein verständiges Herz haben. Es geht weiter. Ermutigt zum Mitbauen, in der Art, wie du kannst und wie du dir es erbittest von Gott. Herzen verändern sich, das haben wir gehört letzten Sonntag, als Andreas gepredigt hat. Wenn täglich ist ja neue Kraft nötig zu diesem Weg, den wir gehen. Aber dass unser Herz verändert wird, wenn wir Gottes Wort in uns hineinlassen, hat er gesagt, durch Lesen und Hören, Prioritäten setzen, Zeit nehmen, Jesus an erster Stelle stellen, die Familie umsorgen und Gottes Reich mitbauen. Das hat Zukunft in dieser Reihenfolge. Ja, sagst du, aber meine eigene Wohnung, darf die denn schön sein? Kommt ja so. Man sagt, manchmal hat keine Zeit, weil man sein eigenes Haus baut und solche Sachen. Ich glaube, dass das durchaus schön sein darf. Aber wenn nur das im Fokus steht, wenn das als erster Punkt da ist, dann gibt es eine Schieflage. Das wollen wir nicht. Denk an unsere Kinder, die sich auch mit Haus bauen und Haus kaufen auseinandersetzen. Dann musst du über Zinsen nachdenken, über Einkommen, dass du dich nicht überschuldest. Das muss alles wohl überlegt sein. Und deshalb bin ich so dankbar, dass ich Jesus fragen darf, ist das in Ordnung, dass ich das und das mache? Ne? Denke an unsere Wohnungsgeschichten und Hausgeschichten, als wir damals da waren, wo auch nicht gleich eine Antwort kam und wir dachten, ach, das wird nichts, also nehmen wir das selber in die Hand. Und dann kam doch eine Antwort und es hat alles so gepasst und da sind wir Gott dankbar, dass wir uns an ihn gehalten haben. Es gibt da in Propheten Haggai eine Sache, da steht, ihr vertiefelt eure Wände, aber das Haus Gottes vernachlässigt ihr. Ja, ich meine, ich stehe hier jetzt so nicht nur in diese Richtung, nein, nein. Du weißt ja nicht, du zeigst mit dem Finger auf jemanden und drei Finger, die gucken wieder zurück dann. Ne? Also, das geht jeden von uns an, aber Gottes Haus nicht zu vernachlässigen. Da geht es um Gottes Haus einmal als Gemäuer und andererseits auch als geistlich mit Inhalt füllen, die geistliche Ausrichtung einer Gemeinde. Vielleicht darf ich sagen, aktuell unser Gebäude, eine Perspektive haben wir eigentlich nicht. Wir sitzen hier zwar mehr oder weniger warm und trocken. Trocken ist ein bisschen problematisch, weil es gibt hier Leckagen. Und das heißt, das sind Sachen, die Perspektive für dieses Haus, für uns als Leithaus, sage ich mal, ist begrenzt. Es gibt da so ein bisschen Probleme, dass unser Vermieter natürlich sagt, wenn ich hier investieren muss, dann kostet das viel Geld. Wollt ihr das nicht selber kaufen und investieren? Aber wir haben das überschlagen, dass es ist nicht praktikabel. Es lässt sich so nicht machen. Also das bezieht sich dann auf das Gemäuer, auf das Haus. Ja, wir können ruhig sagen, dass wir schon Augen offen haben und suchen. Wenn jemand eine Idee hat, irgendwo was hört, ne, dürft ihr uns gerne Bescheid sagen. Ein Objekt. Johann weiß auch was. Ja, dass wir da gute Entscheidungen treffen. Das ist das, was das Haus angeht. Und die geistliche Zukunft ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Wir haben euch schon mal erzählt, der Jascha war hier aus der Riverside Church in Vena, dass wir eine Zusammenarbeit anstreben. Das ist noch nicht in trockenen Tüchern, aber es ist auf einem guten Weg. Und wir versuchen auch so bald wie möglich, euch da mit hineinzunehmen und etwas mehr Informationen zu geben. Und da wird sich in den nächsten Wochen etwas ergeben. Und dann werden wir sicherlich ein Gemeindeforum oder eine Veranstaltung haben, wo ihr zu eingeladen seid. Also, das ist das Innere, was eben auch wichtig ist einer Gemeinde. Ich finde das sehr ermutigend, dass Gemeinden aus unserem Umfeld uns auf dem Herzen haben und uns unterstützen möchten. Aber das funktioniert eben alles nur mit dir. Das ist immer, ne, wenn das so nahe kommt, dann. Oh. Aber das soll einfach keine Überforderung sein, weil keiner ist zu ungeschickt für irgendwas. Für Mitarbeit, in welcher Art auch immer. Kann natürlich sagen, oh, ich habe keine Idee. Manche wollen auch gar keinen Lob, die wollen gar nicht so damit hineingenommen werden. Gestern schickte mir jemand ein kurzes Video, wo er seine Wohnung renoviert hat. Und dieser Mann ist auch ein bisschen schwierig, sage ich mal. Manche Leute sind auch kompliziert mit seinem Hintergrund. Und er sagte, als er mir das zeigte, lob mich. Ich habe das geschafft. Das habe ich dann gemacht, habe ihm auch von heute, von dem Predigttext, von Begabungen und sowas erzählt und so. Und habe gesagt, und das trifft genau auf dich zu, weil er ist ein super Maler, der kann Dinge machen und Wohnungen renovieren. Postwenden kam mir, nee, das sehe ich anders. Weißt du, das konnte er einfach nicht annehmen. So. Aber egal, dann musste er vielleicht mal hören. Na gut. Also, auch wenn du meinst, du bist nicht so geschickt, das lassen wir nicht so stehen. Nicht? Jeder hat gottgegebene Begabung und die darfst du pflegen. Und wir dürfen natürlich auch gegenseitig uns dann ermutigen zu sagen, hey, du kannst doch das, könntest du nicht da behilflich sein? So läuft das. Weil wer ist der Ideengeber? Amen, Jesus ist der Ideengeber. Und das hat Verheißung, wenn er uns Ideen gibt. Das heißt, meinen Heiligen Geist sende ich euch. Das hat Jesus gesagt. Nicht so euch irgendwo, euch, ihr. Für uns ist das. Und das sagt kein anderer als Jesus. Eine Geschichte zum Abschluss. Die habe ich mir komplett aufgeschrieben, weil sonst vergesse ich was. Deswegen lese ich sie euch vor. Kennt ihr Kaspar? Nein, nicht der Spaßvogel oder sowas, der ist das nicht, sondern der heißt Kaspar Tendeboom. Bei einigen klingelt es vielleicht, bei anderen klingelt es jetzt, wenn man sagt Corrie Tendeboom, die unter anderem das Buch Die Zuflucht geschrieben hat. Das sind Vater und Tochter, die ein Erlebnis hatten und da schildert oder da erkenne ich, wie das so ist, was für ein Leben wir haben, wo wir unterwegs sind und vielleicht gar nicht so diese Befähigung oder diese Begabung so im Blick haben. Und das ist, geht folgendermaßen. In diesem Buch Die Zuflucht schreibt Corrie ten Boom, wie ihr Vater mehr als 60 Jahre lang jeden Tag seiner Arbeit als ganz gewöhnlicher Uhrmacher und Ladenbesitzer nachging. Aber obwohl Ten Booms Arbeit auf andere so monoton gewirkt hat, ne, wie die Uhren denn so ticken, war er jemand, der seine Arbeit liebte und der sie als Gottes Berufung verstand. Mit seinen Uhrenladen konnte er seinen Nachbarn dienen und aus seinen Angestellten eine Jüngerschaft machen. Also er war gläubig. Während Ten Boom treu seiner Arbeit nachging, um dem Herrn in kleinen Angelegenheiten, in Anführungsstrichen, zu dienen, war es Gottes Plan, ihm mehr Verantwortung aufzutragen, als in Europa der Zweite Weltkrieg anfing. Nachdem die Deutschen in Ten Booms Heimatstadt Haarlem in den Niederlanden einmarschiert waren, übernahm die Familie eine führende Rolle im Verstecken von Juden und anderen Menschen, die die Nazis ausrotten wollten. Ten Booms unauffälliges Uhrengeschäft wurde schnell zur Haustür des Anti-Nazi-Untergrundnetzwerkes in der Stadt. Dort wurden sie durch Lebensmittel und andere Vorräte zu den Juden geschmuggelt und in Ten Booms Wohnung, hinter dem Uhrengeschäft, versteckten sie diese Personen. Die Ten Booms nutzten sogar verschlüsselte Botschaften über Uhren. Wahrscheinlich, wenn du so eine kleine Uhr hast mit so einer Tür, kannst du hinten was reinstecken. Um wichtige Informationen auch über Telefon zu kommunizieren, und das war zweifellos von den Nazis abgehört worden, also mussten sie andere Wege gehen. Am 28. Februar 1944 nahmen deutsche Soldaten die Ten Booms fest. Kaspar und Corrie kamen ins Gefängnis. Zu der Zeit versteckten die Ten Booms gerade 4 Juden und 2 Mitglieder des Untergrundnetzwerkes. Als die Ten Booms festgenommen wurden, wussten sie nicht, ob diese 6 Menschen am Leben oder tot waren. Und Wochen später erhielt Corrie während ihrer Inhaftierung im Konzentrationslager Scheveningen eine verschlüsselte Nachricht. Pass mal auf, alle Uhren in deinem Kämmerchen sind in Sicherheit, haben die gesagt. Das heißt, die Corrie ten Boom wusste dann, dass sie entkommen waren und dass das alles safe war. Als Caspar ten Boom 10 Tage nach seiner Festnahme im Alter von 84 Jahren starb, wusste er nicht, dass seine Arbeit als Unternehmer und Uhrmacher auf diese dramatische Weise genutzt worden war, um Gottes Willen erneut zu erfüllen. Das könnte man jetzt sagen, oh schade, das wäre doch gut gewesen, wenn er das noch gehört hätte. Aber das zeigt mir auch so ein bisschen, ich mag das auch ganz gerne, wenn so gewisse Sachen dann anschließend öffentlich werden oder zumindest im kleinen Rahmen gesagt, ah ja, hier, das und das, das hat die und die Auswirkungen gehabt, das war ganz gut. Aber das zeigt mir auch so ein bisschen, wie unwichtig, na, unwichtig ist vielleicht nicht richtig, aber welchen Stellenwert es hat, was ich mache. Und dass es nicht darum geht, hier dann anschließend Schulterklopfen zu bekommen, sondern der Lob und die Ehre hat der Caspar ten Boom bei Gott erhalten. Und das, denke ich, ist das letztendlich das Wichtigste. Ich stelle mir vor, wenn er im Himmel ist und die, die er gerettet hat, sind da und kommen auf ihn zu oder wie immer Gott das dann machen wird. Aber Gott wird den Lob aussprechen über uns, wenn wir bei ihm sind. Also das hat mich so ein bisschen da bewegt, dass er das persönlich nicht mehr erlebte, aber trotzdem einen großen Dienst gemacht hat. Solche Persönlichkeiten, da können wir von lernen. Ich möchte zum Abschluss einfach nochmal beten und uns nochmal hinweisen auf Bezalel und Oholiab, diese Namen, die schwierig auszusprechen sind, und all die anderen ganz bewusst, die im Umfeld waren und ein williges Herz hatten. Mögt ihr aufstehen? Ihr habt so lange gesessen, dann ist das besser. Himmlischer Vater, wir danken dir, Herr, dass wir aufstehen vor deinem Wort. Herr, wir haben aus dem Alten Testament gehört und wir wissen, dass unsere Botschaft im Neuen Testament steht. Herr, dass wir einen ganz anderen Zugang haben als das, was damals dein Volk Israel hatte. Ich danke dir, Herr, dass wir über das Kreuz zu dir kommen dürfen, Herr, und dass wir das immer wieder proklamieren. Herr, und dass, wenn wir diesen Weg gehen, eine ewige Zukunft haben, eine Zukunft mit dir und Herr, vor allen Dingen nicht statisch, sondern lebendig, Herr. Herr, dass du uns mit hineinnimmst in deine Pläne mit Räumlichkeiten, Herr, mit Ausrichtung der Gemeinde, mit all dem, Herr, und dein Wort, dein Evangelium, Herr, dein Wort, die du uns durch Paulus gegeben hast und so viele andere mehr, Herr, dass das unsere Bauanleitung ist, Herr. Herr, da wollen wir uns drunter beugen und sagen, ja, Herr, ich möchte, dass das Wort in meinem Leben Auswirkung haben darf. Ich danke dir, dass dein Plan umgesetzt wird. Herr, und wenn wir nur am Tag einen Stein irgendwo hin bewegen, Herr, wenn wir so unterwegs sind, wie du uns geschaffen hast, Herr, aber dann, wenn du zu uns sprichst und uns befähigen möchtest in ganz bestimmte Art und Weise, dann, Herr, wollen wir bereit sein dafür. Ich danke dir, dass wir begabt sind durch deine Schöpfung, dass wir durch deinen Heiligen Geist befähigt werden. Ich danke dir von ganzem Herzen und sage Amen. Danke. Amen.